Willkommen zu einer neuen Folge Boxenflüsterei. Heute machen wir etwas ein wenig anders. Keine aktuellen Rennergebnisse, keine Fahrergerüchte, kein WM-Stand. Wir reden heute über einen Mann, der in der Geschichte der Motorradweltmeisterschaft eine der größten Lücken hinterlassen hat. Eine Lücke, die nicht durch einen Rücktritt oder eine Verletzung und auch nicht durch fehlende Leistung entstanden ist, sondern durch einen Unfall im Aprilsonntag 2003 auf einem Kurs, den dieser Fahrer eigentlich liebte wie kaum einen anderen auf der Welt. Die Rede ist von Deciro Cato, Jahrgang 1976, 250er Weltmeister 2001, zweifacher Sieger der 8 Stunden von Suzuka. Und eben auch als jemand, der in der Königsklasse gerade dabei war, die großen Namen herauszufordern, als ihm diese Chance genommen wurde. Wir sprechen jetzt über sein Leben, seine Karriere, die genauen Umstände des tragischen Unfalls und dann wagen wir auch etwas, was sehr selten ist, nämlich ein großes Was wäre wenn? Was hätte Deciro Cato erreichen können? Wie hätte die Geschichte der MotoGP anders aussehen können? Kindheit, Pocketbikes und ein Versprechen. Deciro Cato wurde am 4. Juli 1976 in Saitama geboren. Das ist eine Stadt in der nicht Pokémon-Kanto, sondern in der realen Kanto-Region nördlich von Tokio. Was ihn von anderen Kindern unterschied, das war sein Interesse an Motorrädern. Mit 5 Jahren saß er dann zum ersten Mal auf einem Pocketbike. Das sind kleine, tiefgelegte Miniaturmotorräder, die in Japan dann auch eine eigene Rennserie haben. Er gewann und wurde 4-mal nationaler Pocketbike-Meister. Das klingt jetzt eher nach einem Kindersport, aber ja, wer weiß, wie ernst diese Serie in Japan genommen wird, der versteht, dass das dort kein Zufall war zu der Zeit. Das war einfach ein Talent, das sich dann von Anfang an seine Bahn brach. 1992 begann Cato dann mit dem eigentlichen Straßenrennsport. Er fuhr zunächst 125er und 250er Maschinen in den nationalen Meisterschaften. 1994 gewann er dann sein erstes großes Rennen in der All-Japan-Serie beim Lauf in Aida. Und 1996 kam dann der Moment, der alles veränderte. Honda holte ihn als Wildcard-Fahrer zum japanischen Grand Prix auf seiner Lieblingsstrecke, dem Suzuka Circuit. Und der 19-Jährige, naja, der wurde Dritter, beim allerersten Mal, das in einem WM-Rennen auf einer Strecke, die damals zu den schnellsten und gefährlichsten im Kalender zählte. 1997 gewann er den japanischen Meistertitel in der nationalen 250er-Klasse. Er kam erneut mit einer Wildcard zum Heim-Grand Prix und gewann dann sogar das Rennen mit 20 Jahren. Man muss sich das mal ganz kurz vorstellen. Also Deciro Cato fuhr 2 WM-Rennen als Wildcard-Starter, stand beide Male auf dem Podium, beim zweiten Mal ganz oben. Also Honda wusste, was sie an Cato hatten. Der Weg in die WM, Gresini und die volle Saison ab 2000. Ja, trotz all dieser Erfolge dauerte es dann bis zum Jahr 2000, bis Cato erstmals eine vollständige WM-Saison bestritt. Das lag zum einen daran, dass er bei Honda zunächst als Entwicklungsfahrer für die nationalen Serien eingesetzt wurde. Zum anderen daran, dass sein Weg in die GP-Szene über Fausto Gresini führte. Das ist jemand, der einfach ein Blick, ein Auge für Talente hatte, wie wir alle wissen. Gresini verpflichtete also Cato für sein Honda-Kundenteam, damals unter dem Sponsorennamen Telefonica Movistar. Und was hat Cato dann in seiner allerersten vollen WM-Saison gemacht? Er wurde Dritter in der Gesamtwertung, holte 4 Siege, 9 Podiumsplätze. Also das war keine schrittweise Entwicklung, das war einfach schon ein ziemlich starker Einschlag auf allerhöchstem WM-Niveau. Und 2001 dann, und ich sage das ohne Übertreibung, war eine der dominantesten Saisons in der Geschichte der 250er Weltmeisterschaft. Also Kato gewann 11 von 16 Rennen. 11. Er hat damit den damaligen oder den bisherigen Rekord von 10 Siegen in einer Saison, bis dahin hat das Mike Calbot innegehalten, ja, abgelöst. Er erzielte 322 Punkte. Sein nächster Verfolger, Tetsuya Harada, hatte zwar ebenfalls 13 Podestplätze, aber eben auch nur 3 Siege. Also Kato, der war schlicht auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Er fuhr präziser, aggressiver und klüger als die Konkurrenz, und mit diesem Titel hatte er dann auch Haradas Rekord von insgesamt 17 Grand Prix-Siegen egalisiert. Als Japaner war bis dahin Harada der erfolgreichste. Ja, folgerichtig kommt MotoGP 2002. Die Königsklasse ruft. Für 2002 wechselte Kato dann in die Königsklasse. Gresini nahm ihn mit, jetzt unter dem Banner Fortuna Gresini Racing. Das war eigentlich auch der nächste logische Schritt, aber das war auch kein einfacher, denn Kato begann die Saison auf einer Honda NSR 500er, also einem Zweitakter. Das Team hatte keinen direkten Zugang zur neuen RC211V. Das war sozusagen die erste Saison, wo Viertakt-Vierzylinder unterwegs waren, und Valentino Rossi dominierte eigentlich alles bei Repsol Honda. Trotzdem, Kato fuhr auf der alten Maschine sehr gut. Also beim großen Preis von Spanien in Jerez, das war das zweite Rennen der Saison, wurde er Zweiter. Auf einem Zweitakter, der eigentlich technologisch komplett veraltet war. Hinter ihm, also hinter Rossi, oder beziehungsweise hinter dem Rossi, welcher auf einer futuristischen Viertaktmaschine unterwegs war, das schlug schon Wellen. Honda konnte danach nicht lange zögern. Ab dem deutschen Grand Prix auf dem Sachsenring, also der zweiten Saisonhälfte, bekam dann Kato eine vollständig werksunterstützte RC211V zur Verfügung gestellt, und er überzeugte sofort. Also in Brünn wurde er dann Zweiter hinter Max Biaggi. Er fuhr die schnellste Runde, beendete die Saison als Siebter in der Gesamtwertung, und das eigentlich auf einem Motorrad, das er gerade erst kennengelernt hatte. Und ja, für ihn war das natürlich auch komplett neu, von Zweitakter auf einen Viertakter zu gehen. Nebenbei gewann er auch noch 2002 die 8 Stunden von Suzuka zusammen mit Colin Edwards. Zum zweiten Mal übrigens, denn auch 2000 gewann er. Das war kein Zufall, denn Kato war sozusagen auf Suzuka groß geworden als Straßenrennfahrer. Er kannte jede Kurve, jeden Asphaltflicken, also er liebte diese Strecke. Am Ende des Jahres war aber klar, für 2003 würde Kato die komplette Saison auf der Honda RC211V bestreiten und zusammen mit dem neu ins Team gestoßenen Seteki Bernau unter wieder mal Telefonica Movistar Sponsoring bei Gresini. Also das Line-Up, das war vielversprechend, die Erwartungen waren hoch und Kato war bereit. Suzuka, April 2003. Letzter Auftritt auf der Lieblingsstrecke. Es war der 6. April 2003, im Prinzip der erste WM-Lauf der Saison, und er fand, ganz bewusst aus Gründen des Herstellermarketings von Honda, auf dem Suzuka Circuit statt. Heimrennen, das Lieblingsrennen, die Strecke, auf der Kato schon Wildcard-Siege gefeiert hatte. Was dann passierte, dazu kommen wir gleich. Ich möchte an dieser Stelle aber kurz innehalten und sagen, was Tejiro Kato in diesen wenigen Jahren aufgebaut hatte, das war schon eine Karriere, die auf höchstem Niveau verlief. Schnell, konsequent, ohne Umwege. Also er war kein Talent, das sich entwickeln oder beweisen musste. Er war eigentlich ein fertiger Fahrer, der in der Königsklasse angekommen war und anfing, die großen Namen herauszufordern. Mit 26 Jahren, damals war das noch ein junges Alter, stand er also ganz am Anfang von dem, was er hätte werden können. Der Unfall und die Todesumstände. Was wir wissen. Ich möchte diesen Teil so sachlich wie möglich halten. Das gehört zur Erzählung dazu, auch wenn es schwer ist. Am 6. April 2003 in der dritten Runde des Großen Preises von Japan auf Suzuka verlor Deichiro Kato die Kontrolle über seine Honda RC211V. Es geschah kurz nach der 130R-Kurve, also einer der schnellsten Kurven im gesamten Kalender vor der letzten Schikane. Da fahren die Fahrer mit annähernd Topspeed durch, also zur Casio-Triangle-Schikane. Kato kam vom Kurs ab und traf die Leitplanke auf der linken Seite der Strecke mit etwa 200 km/h. Der Aufprall, das war immens. Also Kato erlitt schwerste Verletzungen am Kopf, am Hals und im Brustbereich. Auf dem Weg zum Streckensanitätszentrum setzte sein Herz aus und er musste wiederbelebt werden. Kato wurde anschließend in ein Krankenhaus in der Nähe des Suzuka-Rennstrecke geflogen und lag im Koma. Die Diagnose war von Beginn eigentlich schon erschreckend. Die Verletzung an der Halswirbelsäule allein, so die Ärzte, hätten selbst bei einer vollständigen Genesung keine Rückkehr auf ein Motorrad erlaubt. In den folgenden 2 Wochen zeigten sich minimal positive Zeichen. Ein etwas stärkerer Herzschlag, ein paar wenige Reaktionen, aber der Zustand blieb kritisch. Am 20. April 2003 um 0.42 Uhr morgens verstarb Deichiro Kato mit 26 Jahren. Die offizielle Todesursache laut Honda: Hirnstamminfarzierung, also ein Hirninfarkt. Es gibt 2 Aspekte dieses Unfalls, die in der MotoGP-Gemeinschaft bis heute diskutiert werden. Erstens, das Rennen wurde nicht abgebrochen. Katos Motorrad lag im Streckenbereich, der Fahrer lag verletzt. Nach heutigen Standards wäre das eine sofortige rote Flagge. 2003 war das anders. Die Verantwortlichen entschieden, das Rennen weiterlaufen zu lassen. Viele Beobachter und Fahrerkollegen haben das im Nachhinein scharf kritisiert. Zweitens, die letzte Kurve vor der Casio-Triangle-Schikane. Sie gilt auch heute noch als eine der ultimativen Kurven im Rennsport und gleichzeitig aber auch als eine der gefährlichsten, weil ein Fehler dort praktisch keine Ausfallzone lässt. Der Unfall von Kato war auch mitentscheidend dafür, dass Suzuka aus dem MotoGP-Kalender gestrichen wurde. Seit 2004 findet der Japan Grand Prix komplett in Motegi statt. Das ist einfach eine direkte Konsequenz aus dem Unfall gewesen. Es ist wichtig, das zu benennen, ohne in Schuldzuweisungen zu verfallen. 2003 war ein anderes Zeitalter in der Sicherheitskultur des Motorradsports. Damals existierten noch keine Airbags und die Streckeninfrastruktur war eine andere. Und Suzuka, so sehr es Katos Strecke war, war einfach nicht auf die Anforderungen der damals immer schneller werdenden Viertakt-MotoGP-Maschinen ausgelegt. Was bleibt, ist der Schmerz über einen Menschen, der das Rennen liebte, über ein Talent, das weit zu früh aus dem Sport gerissen wurde. Was wäre, wenn? Das alternative Universum. Ich weiß, was wäre, wenn Fragen sind immer ultra spekulativ. Man kann die Geschichte nicht zurückdrehen und trotzdem, in der Welt des Sports gehören diese Gedankenexperimente zur Art, wie wir eine Größe einordnen. Was wäre gewesen, wenn Ayrton Senna Imola 1994 überlebt hätte? Was wäre gewesen, wenn Marco Simoncelli seinen Sturz in Sepang 2011 nicht gehabt hätte? Diese Fragen helfen uns, das Potenzial dieser Menschen zu begreifen, nicht als Schwärmerei, sondern als seriöse Einschätzung. Was haben wir verloren? Bei Deichiro Kato ist diese Frage besonders interessant, weil wir ihn zu einem Zeitpunkt verloren haben, an dem er gerade erst richtig in der MotoGP ankam. Er hatte eine vollständige Saison mit der Vierzylinder-Honda noch vor sich. Er war auch erst 26 Jahre alt. Die Saison 2003 war seine erste als vollwertiger MotoGP-Fahrer mit erstklassigem Material von Beginn an. Also, was hätte passieren können? Szenario 1, 2003, das erste Jahr in der Königsklasse. Wäre Kato nicht in Suzuka verunglückt, hätte er die Saison 2003 mit einem sehr starken Paket absolviert. Die RC211V im Gresini-Team war konkurrenzfähig. Seteki Banau, sein Teamkollege, wurde am Ende des Jahres nämlich Gesamtzweiter, nur hinter Valentino Rossi. Kato und Gibernau auf gleichem Material, auf dem gleichen Team, das wäre eine spannende Konstellation gewesen. Kato hätte von seiner Erfahrung mit der RC211V aus der zweiten Saisonhälfte profitiert. Er hätte wahrscheinlich mehrere Podestplätze, womöglich auch Siege gefeiert. Ob er Gibernau in der Gesamtwertung übertroffen hätte, ist offen. Gibernau war 2003 in der Form seines Lebens. Er kannte die Maschine seit Jahresbeginn und profitierte stark vom Zuverlässigkeitsvorsprung gegenüber Rossi in einigen Rennen. Aber ein Kato, der das ganze Jahr auf der Honda fuhr, ja, das wäre eine andere Geschichte. Realistisch, ich würde Kato in den Top 5 der Gesamtwertung 2003 sehen. Vielleicht Vierter, vielleicht Dritter mit 3-4 Siegen. Szenario 2. 2004 und die große Frage Werksteam. Hier wird es richtig interessant. 2004 war das Jahr, in dem Valentino Rossi seinen berühmten Wechsel zu Yamaha vollzog. Er verließ Honda und das Repsol Werksteam und hinterließ eine gewaltige Lücke. Honda brauchte also einen neuen Anführer. Sie hatten Nicky Hayden, sie hatten Max Biaggi, aber intern war klar, dass man ein Aushängeschildfahrer suchte, der das Honda-Projekt tragen konnte. Gechiro Kato wäre nach einer starken Saison 2003 auch ein ernsthafter Kandidat für das Repsol-Team 2004 gewesen. Er war Honda seit Karrierebeginn treu, er kannte die Honda, er war schnell, er war japanisch, das hat ja auch für HRC als einem japanischen Hersteller eine Rolle gespielt. In einer Welt ohne den Suzuka-Unfall, ich halte es gut möglich, dass Kato 2004 im Repsol-Honda-Werksteam gefahren wäre, an der Seite von Nicky Hayden oder sogar als erste Geige. Was hätte das bedeutet? Honda hatte 2004 immer noch das beste Motorrad. Rossi gewann mit Yamaha, aber nicht wegen der Überlegenheit der M1, sondern weil er einfach ein Fahrgenie war und eine Motivation mitbrachte wie kaum ein anderer. Ein Kato auf der Werkshonda hätte Rossi aber ernsthaft herausgefordert. Rossi gewann, wie bekannt, 2004 die WM, Gibernau wurde Zweiter. Aber im Prinzip, Gibernau war damals schon auf einem absteigenden Ast. Aber ein junger, hungriger Kato in dem Team, ich glaube, das hätte die Sache nochmal enger gemacht. Szenario 3, 2005-2006, der Kampf gegen Rossi. Ohne Frage, 2005 war eines von Rossis Meisterjahren. Wiederum mit Yamaha, wieder souverän. Aber die Königsklasse begann sich zu wandeln. Andere Fahrer näherten sich an. Nicky Hayden wurde besser, Loris Capirossi gewann Rennen für Ducati. In dem alternativen Universum, in dem Kato 2004 Rennen gewonnen und sich als Anführer etabliert hatte, wäre er dann 2005 auch sein Jahr als ernsthafter WM-Kandidat gewesen. Vergleicht man sein Profil mit dem von Hayden, der die WM 2006 gewann, Kato war im Qualifying schneller, im Rennen drin präziser und er hatte auf Basis seiner 250er-Karriere die Fähigkeit gezeigt, eine ganze Saison dominant zu gestalten. Haydens Titelgewinn 2006 war möglich, weil Rossi unter anderem in Valencia stürzte. In einer WM mit Kato auf der Repsol Honda wäre Hayden womöglich nicht mal Teamkollege bei Repsol gewesen. Ich sage das jetzt nicht, um Hayden klein zu reden, aber Kato war ein anderes Kaliber. Und vielleicht hätte er da einen Titel geholt. Szenario 4. Der Übergang zu Yamaha oder Ducati. Jetzt kommt ein weiterer spannender Gedanke. Rossi wechselte zu Yamaha, auch weil Honda damals recht arrogant gegenüber seinen Fahrern war. Die Entwicklung stockte und es gab intern viele Spannungen. Hätte Kato in Honda irgendwann dieselben Frustrationssymptome entwickelt? Möglicherweise nicht, denn er war ein Honda-Mann durch und durch, von den Pocketbikes bis zur MotoGP Honda. Aber wenn Honda ihn nicht ausreichend gefördert, nicht ausreichend Materialunterstützung gegeben hätte, stellen wir uns doch mal vor, Kato 2006 oder 2007 bei Yamaha mit der M1, die Rossi auf Weltmeisterniveau brachte. Das wäre schon eine Vorstellung, die einem den Atem verschlägt. Oder, das ist vielleicht eine noch andere große Variante, Kato bei Ducati in der Ära der Desmosedici GP7 und GP8, als Casey Stoner 2007 den WM-Titel gewann. Ich denke, Stoner und Kato hätten sich stilistisch ähneln können. Beide auf technisch einer anspruchsvollen, physisch fordernden Maschine und beide auch mit einem Händchen für den Gasgriff. Ich weiß, die Szenarien sind rein spekulativ, aber sie zeigen, dass Kato nicht nur ein Fahrer war, der im Honda-Kosmos gut war. Ich bin der Überzeugung, er war einer, der auf jeder Maschine hätte dominieren können. Szenario 5. Was bedeutet das für die Geschichte der MotoGP? Ich möchte den Blick weiten. Wenn Deijiro Kato den Suzuka-Unfall überlegt und seine Karriere fortgesetzt hätte, was hätte das für den Sport bedeutet, vorausgesetzt er hätte keine schlimmsten Verletzungen davon getragen? Erstens, Japan und die MotoGP hätten eine andere Beziehung gehabt. Kato, das war eine Figur, die in Japan wie ein Volksheld verehrt wurde. Ein japanischer Weltmeister in der Königsklasse hätte ähnlich wie Marc Marquez für Spanien oder Valentino Rossi für Italien den Motorradrennsport in Japan auf eine völlig neue Ebene gehoben. Die Zuschauerränge in Motegi, die TV-Quoten, das Sponsoreninteresse, alles hätte anders ausgesehen. Zweitens, Honda hätte möglicherweise einen anderen Entwicklungspfad eingeschlagen. Rossi verließ Honda auch, weil er das Gefühl hatte, nicht gehört zu werden. Und ein Kato, der intern stark und respektiert war, hätte als Bindeglied zwischen HRC und den Fahrern fungieren können. Die Geschichte der RC211-Entwicklung und des Nachfolgers RC212V wäre möglicherweise anders verlaufen. Und drittens, das ist der entscheidende Punkt, Rossis Dominanz wäre früher beendet worden oder unterbrochen. Rossi gewann 5 aufeinanderfolgende Titel von 2001 bis 2005. Wäre Kato von 2003 an auf Augenhöhe gewesen, hätte diese Dominanz spätestens 2004 oder 2005 gebrochen werden können. Die Geschichte hätte nicht weniger dramatisch sein müssen, aber sie wäre eben eine andere. Was bleibt, ist also ein Vermächtnis jenseits von Zahlen. Deijiro Kato hat 17 Grand Prix-Siege errungen. Er hat eine Weltmeisterschaft gewonnen. Er hat die Suzuka 8 Stunden zweimal gewonnen. Er wurde posthum mit der Startnummer 74 geehrt, sie wurde in der Weltmeisterschaft dauerhaft zurückgezogen. Der Misano World Circuit hat eine Kurve nach ihm benannt, Via Deijiro Kato, beziehungsweise eine Straße. Er hatte damals auch in der Nähe gewohnt bei Gresini, wie so viele Grand Prix-Fahrer, die in Norditalien ihre europäische Basis hatten. Aber sein eigentliches Vermächtnis ist noch schwerer zu fassen. Es ist das, was nicht war. Die Rennen, die er nicht gewinnen durfte. Die Meisterschaften, die er nicht holen konnte. Und die Karriere, die nach 10 Minuten Rennzeit in Suzuka abrupt endete. Ich sage mir manchmal, Deijiro Kato war 2003 so weit, wie man mit 26 Jahren in dieser Klasse als Japaner hätte sein können. Er hatte das gröbste Lernprogramm hinter sich, er kannte das Material, er hatte Erfahrung und war bereit. Und dann kam dieser fucking Sonntag in Suzuka und alles, was danach gekommen wäre, bleibt Spekulation. Das war also die Folge über Deijiro Kato. Ich hoffe, ihr habt diesen Menschen ein klein wenig besser kennengelernt, der eine besondere Geschichte in der Stelle des Sports einnimmt. Wenn ihr Erinnerungen an Kato habt, wenn ihr sein Rennen verfolgt habt, wenn ihr damals dabei wart, schreibt gerne. Diese Geschichte verdient es, weiter erzählt zu werden. Ich hoffe, das Format gefällt euch. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Passt auf euch auf.
Ein Fan wartet stundenlang vor dem Dakota Building in New York. In der Hand hält er das neue Album von John Lennon, Double Fantasy. Lennon kommt aus dem Gebäude, bleibt stehen und unterschreibt ihm freundlich das Cover und fragt sogar noch, Can I do anything else for you? Und nur wenige Stunden später erschießt derselbe Mann John Lennon. Aber warum tötet ein Fan sein eigenes Idol? Bei Tatort Musik rekonstruieren wir heute nicht nur das Attentat auf einen der berühmtesten Musiker der Welt, den Mord an einem der berühmtesten Musiker der Welt, sondern die verstörende Geschichte einer Bewunderung, die irgendwann in Enttäuschung, Projektion und Gewalt umschlägt. John Lennon, tödliche Enttäuschung, jetzt bei Tatort Musik, überall, wo es Podcasts gibt. We'll be right back.